Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zur Sendereihe Durch die Bibel. Ein herzliches Willkommen. Diesmal steht Kapitel 20 aus dem dritten Mosebuch im Mittelpunkt. Zeitlich gesehen befinden wir uns noch immer in der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends. Und das Volk Israel befindet sich auf seiner berühmt-berüchtigten Wüstenwanderung. Auch heute möchte ich Sie zu Beginn ganz kurz an die Grobgliederung des dritten Mosebuches erinnern. Ich halte das für sinnvoll, weil dieses biblische Buch über keine besonders hervorstechenden Ereignisse berichtet, die einem Orientierung geben könnten. Vielmehr scheint es nur aus einer riesigen Anzahl an Vorschriften und Gesetzen zu bestehen. Doch diese sind natürlich auf eine sinnvolle Art und Weise angeordnet. In den Kapiteln 1 bis 10 ging es um verschiedene Opferarten und um die Einrichtung des Priesterdienstes an der Stiftshütte. Die Kapitel 11 bis 22 sind dagegen mehr dem alltäglichen Leben der Israeliten gewidmet. Und innerhalb dieses zweiten großen Abschnittes haben wir inzwischen einen Themenkomplex erreicht, der die Kapitel 17 bis 20 umfasst. Hier werden verschiedene Verstöße gegen Gottes Anweisungen und die dazugehörenden Strafen aufgelistet. In den Kapiteln 17, 18 und 19 wurden zwar schon gewisse Strafen erwähnt, doch im Vordergrund standen eindeutig die Anweisungen, Gebote und Verbote. Das wird sich nun ändern, wenn wir gleich Kapitel 20 erreichen. Wenn man bestimmte Bibelausgaben oder Bibelkommentare zur Hand nimmt, kann man oft schon an den Zwischenüberschriften erkennen, wie ein bestimmter Bibeltext ausgelegt wird. Interessant finde ich, wie der schottische Theologe Andrew Bonar das 20. Kapitel des dritten Mosebuches überschrieben hat. Diese Überschrift lautet »Warnungen vor den Sünden der früheren Bewohner Kanaans«. Das heißt, er geht davon aus, dass die vielen Sünden, die in den drei Kapiteln zuvor aufgeführt wurden, von den Kanaanitern begangen wurden. Und nun warnt Gott sein Volk eindringlich davor, diese Sünden ebenfalls zu begehen, wenn sie das Land Kanaan in Besitz nehmen. An dieser Deutung ist sicher etwas dran. In Kapitel 19 des Bibeltextes wurde sogar ausdrücklich erwähnt, dass Gott die Kanaaniter wegen ihrer abscheulichen Sünden aus Kanaan vertreiben wird. Dennoch möchte ich nicht so weit gehen und die vielen aufgelisteten Sünden, vor denen Gott die Israeliten warnt, den Kanaanitern zuschreiben. Wenn man das Kapitel 20 nur mal kurz überfliegt, dann hat es den Anschein, als ob fast jede Übertretung von Gottes Geboten mit dem Tod bestraft wurde. Dem ist aber nicht so. Vielmehr werden in Kapitel 20 nur Beispiele genannt, die zur Todesstrafe führten. Übertretungen, die weniger schlimm bestraft wurden, kommen hier praktisch nicht vor. Kritiker der Todesstrafe führen heute ins Feld, dass der abschreckende Charakter dieser Strafe nicht nachgewiesen werden kann. Die Verbrechensrate könne dadurch nur selten gesenkt werden. Dafür aber sei es schon häufig passiert, dass Unschuldige hingerichtet wurden. Deshalb sei die Todesstrafe nicht akzeptabel. Von den Befürwortern der Todesstrafe hört man dagegen häufig gegenteilige Argumente. Ich möchte mich an dieser Stelle auf keine weitere Diskussion einlassen, weil wir den vor uns liegenden Bibeltext ohnehin nicht nachträglich ändern können. Tatsache ist nun mal eben, dass Gott damals die Israeliten aufgefordert hat, bestimmte Taten mit dem Tod zu bestrafen. Tatsache ist aber auch, dass Jesus später offenbar andere Wertmaßstäbe eingeführt hat. Denken wir nur an die überlieferte Geschichte mit der Ehebrecherin, die kurz davor stand, gesteinigt zu werden. Jesus hat sie vor diesem grausamen Schicksal bewahrt und sagte, »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« Also, nehmen wir zur Kenntnis. Zu der Zeit, kurz bevor sich die Israeliten im Land Kanaan niederließen, galt der Grundsatz, wo die Gerechtigkeit mit Füßen getreten wird, wo Gottes Heiligkeit und Gottes Gesetz verletzt wird, muss in bestimmten Fällen die Todesstrafe verhängt werden. Im 3. Mosebuch Kapitel 20 wird gleich am Anfang ein recht krasses Beispiel für ein todeswürdiges Vergehen genannt. Dazu lese ich die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, wer unter den Israeliten oder den Fremdlingen in Israel eins seiner Kinder dem Moloch gibt, der soll des Todes sterben. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Etwas dem Moloch zu geben, bedeutet im heutigen Sprachgebrauch, etwas einer alles verschlingenden Macht zu überlassen. Manchmal ist das auch eher spaßig gemeint, so nach dem Motto, bevor ich meine Steuern bezahle, überlasse ich mein sauer verdientes Geld lieber dem Moloch. Manchmal wird auch das Geld an sich als Moloch bezeichnet. Doch der Moloch-Kult zur Zeit des Alten Testaments hatte überhaupt nichts Spaßiges an sich. Er war überaus grausam, brutal und unmenschlich. Kinder wurden dem Götzen Moloch geopfert, dessen Bildnis bis zur Rotglut erhitzt wurde. Manchen Historikern zufolge hatte diese Moloch-Figur ausgebreitete Arme und nahm das Kind gewissermaßen dadurch entgegen, indem es lebendig ins Feuer geworfen wurde. Eine wahrhaft teuflische Tat. Und was für ein Unterschied zu dem, wie Jesus mit Kindern umgegangen ist. Wenn er seine Arme ausbreitete, dann, um sie an sein Herz zu drücken. Wenn irgendjemand von den Israeliten damals auf die Idee gekommen wäre, sein Kind dem Moloch zu opfern, dann sollte dieser Mensch gesteinigt werden. Und weiter spricht Gott, Vers 3, »Ich will mein Antlitz kehren gegen einen solchen Menschen und will ihn aus seinem Volk ausrotten, weil er dem Moloch eins seiner Kinder gegeben und mein Heiligtum unrein gemacht und meinen heiligen Namen entheiligt hat.« Deutlicher geht es nun wirklich nicht. Gott sagt, ich will mein Antlitz kehren gegen einen solchen Menschen und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Doch, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die abschreckende Wirkung der Todesstrafe wird manchmal überschätzt. Im Buch Hesekiel wird in Kapitel 23 berichtet, dass es unter den Israeliten tatsächlich zu Fällen von Kinderopfern gekommen sein muss. Weil Gott sich selbst als Gott Israels ansah, war Götzendienst zugleich auch eine Art Hochverrat, der schon für sich genommen eine harte Bestrafung rechtfertigte. Deshalb ist in Vers 3 auch davon die Rede, dass Gottes heiliger Name entheiligt und sein Heiligtum verunreinigt wurde. Weiter ab Vers 4. Gott spricht, »Und wenn das Volk des Landes bei dem Menschen durch die Finger sehen würde, der eins seiner Kinder dem Moloch gegeben hat, dass es ihn nicht tötet, so will doch ich mein Antlitz gegen diesen Menschen kehren und gegen sein Geschlecht und will ihn und alle, die wie er mit dem Moloch Abgötterei getrieben haben, aus ihrem Volk ausrotten.« Wer stillschweigend duldete, dass ein anderer sein Kind dem Moloch opferte, der machte sich selbst zum Mittäter. Und wer verhinderte, dass dieses Verbrechen bestraft wurde, der lud selbst Schuld auf sich. Das ist gemeint mit der Redewendung durch die Finger sehen. Andere Bibelübersetzungen verwenden, für uns heute besser verständlich, den Ausdruck die Augen davor verschließen. Die nächsten drei Verse handeln von Spiritismus und Okkultismus. Beide Themen sind meines Erachtens mehr oder weniger verwandt mit der Götzenverehrung. Aber die Gefahr, den wahren Glauben an Gott durch fremde Elemente zu ergänzen, scheint mir noch größer zu sein. Ich könnte wetten, auch heute gibt es viele Menschen, die den christlichen Glauben mit manchen Spielarten von Spiritismus und Okkultismus für vereinbar halten. Sie gehen sonntags in den Gottesdienst, lesen am Montag ihr Horoskop und besuchen am Dienstag womöglich eine esoterisch angehauchte Heilerin. Dass manche Christen meinen, all das sei durchaus miteinander vereinbar, das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott ein klares Nein dazu sagt. In Vers 6 erfahren wir, was er den Israeliten damals androhte. Da heißt es, Wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz gegen ihn wenden und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Das war nun eine Form von Sünde, die gewiss auch unter den Kanaanitern häufig praktiziert wurde. Manche Menschen heute mögen darüber lächeln und sagen, was soll das ganze Theater? Dieser Hokuspokus ist doch nichts anderes als bloße Einbildung. Die Bibel sieht das jedoch anders. Die Bibel geht davon aus, dass es tatsächlich übernatürliche Phänomene gibt. Und selbst dann, wenn gutgläubige Leute einfach nur von anderen hinters Licht geführt werden, hat hier womöglich der Teufel seine Hände im Spiel. Denn sein Anliegen ist es, dass Menschen lieber auf alles Mögliche und Unmögliche vertrauen, statt den wahren Gott um Hilfe zu bitten. Weil es zum Thema passt, möchte ich an dieser Stelle ganz kurz zum letzten Vers dieses Kapitels springen. Gleich danach werden wir wieder an die ursprüngliche Stelle zurückkehren. Wenn ein Mann oder eine Frau Geister beschwören oder Zeichen deuten kann, so sollen sie des Todes sterben. Man soll sie steinigen. Ihre Blutschuld komme über sie. Offenbar geht Gott davon aus, dass ein Mensch nicht mir nichts, dir nichts von Geistern befallen wird, die ihm die Möglichkeit geben, Geister zu beschwören oder Zeichen zu deuten, sondern dem geht ein schuldhaftes Verhalten des Menschen voraus, indem er sich beispielsweise auf okkulte Praktiken einlässt, weil er meint, die Sache voll im Griff zu haben. Doch die Abkehr von Gott führt immer in die Irre. Manch einer hat erlebt, dass ihn das Übernatürliche in den Bann zieht und er davon niemals wieder loskommt. Ich kehre jetzt innerhalb des Bibeltextes wieder zurück an die ursprüngliche Stelle und lese die Verse 7 und 8. Gott spricht: Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich bin der Herr, euer Gott. Und haltet meine Satzungen und tut sie. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Wieder einmal betont Gott seine Richtlinienkompetenz, wie man heute vielleicht sagen würde. Das heißt, im Grunde ist Gott nicht dazu verpflichtet, uns Auskünfte darüber zu geben, warum er diese und jene Verhaltensweisen strikt untersagt. Wobei ich mir sicher bin, dass wir manches mit unserem Verstand auch gar nicht erfassen könnten. Entscheidend jedoch ist allein die Tatsache, dass Gott ein Volk haben wollte, das ihn in seiner Heiligkeit nicht nur akzeptierte, sondern auch selbst in allen Belangen ein geheiligtes Leben führte. Ich komme zu Vers 9. Diesmal handelt es sich um eine Erweiterung oder Ausführungsbestimmung zu eines der 10 Gebote. Gott spricht: Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinem Vater oder seiner Mutter geflucht hat. Bereits in Kapitel 19 wurde dieses Gebot erwähnt, und ich sagte dazu, dass Eltern in einer bestimmten Lebensphase ihrer Kinder gewissermaßen Stellvertreter Gottes für sie sind. Nämlich, weil Kinder dadurch lernen, Gott zu gehorchen, indem sie zuerst einmal den Eltern gehorchen. Hier im Kapitel 20 ist nun davon die Rede, dass niemand seine Eltern verfluchen soll. Das setzt natürlich voraus, dass die Kinder in diesem Fall schon älter sind. Werfen wir an dieser Stelle mal einen Blick ins Neue Testament. Im 2. Timotheusbrief schreibt der Apostel Paulus: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos und wild. Ich denke, vieles von dem, was Paulus hier nennt, hat in der Vergangenheit die Heiden gekennzeichnet, und es wird eben auch ein Kennzeichen der letzten Tage sein. In unserem Bibeltext aus dem 3. Mosebuch wird demjenigen unter den Israeliten, der seine Eltern verflucht, die Todesstrafe angedroht. Das Neue Testament schlägt dagegen wirklich neue Töne an. Da heißt es zum Beispiel ohne jede Einschränkung: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das gilt sicher auch für jene Sünden, die in den nun folgenden Versen als todeswürdige Vergehen gebrandmarkt werden. Ich lese die Verse 10 bis 16. Wenn jemand die Ehe bricht mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide des Todes sterben, Ehebrecher und Ehebrecherin, weil er mit der Frau seines Nächsten die Ehe gebrochen hat. Wenn jemand mit der Frau seines Vaters Umgang pflegt und damit seinen Vater schändet, so sollen beide des Todes sterben. Ihre Blutschuld komme über sie. Wenn jemand mit seiner Schwiegertochter Umgang pflegt, so sollen sie beide des Todes sterben, denn sie haben einen schändlichen Frevel begangen. Ihr Blut lastet auf ihnen. Wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist, und sollen beide des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. Wenn jemand eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, der hat eine Schandtat begangen. Man soll ihn mit Feuer verbrennen und die beiden Frauen auch, damit keine Schandtat unter euch sei. Wenn jemand bei einem Tiere liegt, der soll des Todes sterben, und auch das Tier soll man töten. Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, um mit ihm Umgang zu haben, so sollst du sie töten und das Tier auch. Des Todes sollen sie sterben, ihre Blutschuld komme über sie. Soweit die Verse 10 bis 16. Ehrlich gesagt bin ich froh, nicht in jener Zeit unter den Israeliten gelebt zu haben. Die ungeheure Strenge, die Unerbittlichkeit, die Gott hier an den Tag legt, lässt mich erschaudern. Wahrscheinlich war sie aber nötig, um das Volk Israel von den schändlichen Einflüssen anderer Völker fernzuhalten. Für uns heute gilt dagegen die Zusage, die ich eben schon zitiert habe, nämlich, dass Gott bereit ist, unsere Schuld zu vergeben, weil Jesus diese Schuld am Kreuz bereits auf sich genommen hat. Weiter im Bibeltext ab Vers 17. Gott spricht: Wenn jemand seine Halbschwester nimmt, seines Vaters Tochter oder seiner Mutter Tochter, und sie miteinander Umgang haben, so ist das Blutschande. Sie sollen ausgerottet werden vor den Leuten ihres Volkes. Er hat mit seiner Schwester Umgang gehabt, sie sollen ihre Schuld tragen. Wenn ein Mann bei einer Frau liegt zur Zeit ihrer Tage und mit ihr Umgang hat und so den Brunnen ihres Blutes aufdeckt und sie den Brunnen ihres Blutes aufdeckt, so sollen beide aus ihrem Volk ausgerottet werden. Mit der Schwester deiner Mutter und mit der Schwester deines Vaters sollst du nicht Umgang haben. Wer das tut, schändet seine Blutsverwandten, sie sollen ihre Schuld tragen. Wenn jemand mit der Frau seines Oheims Umgang hat, der hat seinen Oheim geschändet. Sie sollen ihre Schuld tragen, ohne Kinder sollen sie sterben. Wenn jemand die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine abscheuliche Tat. Sie sollen ohne Kinder sein, denn er hat damit seinen Bruder geschändet. Soweit die Verse 17 bis 21. Geschlechtlicher Umgang mit nahen Verwandten war den Israeliten also grundsätzlich verboten. Interessant finde ich übrigens die unterschiedlichen Formulierungen in den Versen 20 und 21. In Vers 20 heißt es über die betreffenden Personen: Ohne Kinder sollen sie sterben. Im nächsten aufgeführten Fall, in Vers 21, ist dagegen zu lesen: Sie sollen ohne Kinder sein. Möglicherweise ist beide Male dasselbe gemeint, nämlich, dass aus diesen partnerschaftlichen Verbindungen keine Kinder hervorgehen werden. Die Formulierung »Ohne Kinder sollen sie sterben« könnte aber auch bedeuten, dass ein solches Paar Kinder bekommt, dass diese aber noch vor den schuldig gewordenen Eltern sterben werden. Für Eltern ist das eine wirklich schreckliche Vorstellung. Wir erreichen nun den Schlussteil des schon mehrfach angesprochenen Themenkomplexes, der die Kapitel 17 bis 20 umfasst. In diesen vier Kapiteln, mit denen wir uns in den letzten Sendungen beschäftigt haben, ging es um eine ganze Reihe von schwerwiegenden Vergehen gegen Gottes Heiligkeit. Nun folgt also eine Art Schlusswort zu diesen vier Kapiteln. Es beginnt mit Vers 22. Gott spricht: So haltet nun alle meine Satzungen und meine Rechte und tut danach, auf dass euch nicht das Land ausspeie, in das ich euch führen will, damit ihr darin wohnet. Bereits im vorangegangenen Kapitel war davon die Rede gewesen, dass Gott die Kanaaniter wegen ihrer abscheulichen Sünden aus Kanaan vertreiben wird. Hier kommt nun die Warnung, dass es den Israeliten nicht besser ergehen wird, wenn sie Gottes Gesetze und Vorschriften missachten. Das zeigt im Grunde, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Weiter ab Vers 23. Gott ermahnt die Israeliten: Und wandelt nicht in den Satzungen der Völker, die ich vor euch vertreiben werde. Denn das alles haben sie getan, und ich habe einen Ekel an ihnen gehabt. Euch aber sagte ich, ihr Land soll euch zufallen, und ich will es euch zum Erbe geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch von den Völkern abgesondert hat, dass ihr auch absondern sollt das reine Vieh vom Unreinen und die unreinen Vögel von den Reinen, und euch nicht unrein macht an Vieh, an Vögeln und an allem, was auf Erden kriecht, das ich abgesondert habe, dass es euch unrein sei. Darum sollt ihr mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der euch abgesondert hat von den Völkern, dass ihr mein wäret. Soweit die Verse 23 bis 26. Den allerletzten Vers, der danach noch folgt, habe ich bereits vorhin vorgelesen. Er handelt von Zeichendeutern und Geisterbeschwörern. Wie wir aus der Bibel wissen, hat Gott sein Volk tatsächlich in das Land Kanaan geführt. Aber von einem ewigen Besitz, von dem im ersten Buch Mose die Rede war, ist das Volk Israel meiner Meinung nach bis heute noch weit entfernt. Zwar gibt es seit 1948 wieder einen Staat Israel, Gott sei Dank, aber wie viele Kämpfe und Kriege hat es seitdem gegeben? Von vielen Seiten wird Israel angefeindet. Ich persönlich glaube, dass mit der Rückkehr in das Land eben keine echte Rückkehr zu Gott verbunden war. Erst wenn sich Israel als Ganzes zu Gott bekehren wird, kann das Land für die Menschen dort zu einem Land werden, in dem tatsächlich Milch und Honig fließt. Als Priester an der Stiftshütte zu dienen, das war schon eine besondere Aufgabe. Und zwar so besonders, dass die Anwärter auf dieses Amt bestimmte Kriterien erfüllen mussten. Genau davon handelt das 21. Kapitel im dritten Buch Mose. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.